Ja, immer das Wort teuer, das
gefällt
mag
uns
jetzt nicht so gern, weil immer, du hast es eh schon angesprochen, ich glaube, 70-80% unserer ganzen Technik verschwindet.
Wertschätzung für Wertschöpfung. Ein Podcast über Persönlichkeiten und Betriebe, die Tirol voranbringen.
Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, willkommen zur ersten Folge des Podcasts der Wirtschaftskammer Tirol, Wertschätzung für Wertschöpfung. Das Ziel dieser Podcast-Serie ist es, Unternehmerinnen und Unternehmer vor den Vorhang zu holen und bei allen das Gefühl für Wertschätzung, für Wertschöpfung wieder neu zu erwecken. Heute ist unser Gast Veronika Oppacher, Unternehmerin aus der Installations- und Gebäudetechnikbranche und die Präsidentin der Wirtschaftskammer Tirol, Barbara Thaler. Herzlich willkommen.
Hallo, hallo. Christi.
Ich möchte in dieses Gespräch mit einer Branchenbeschreibung einsteigen, eine Branche des Alltags. Meistens merkt man sie nicht, man merkt sie erst, wenn es nicht funktioniert. Und daher meine erste Einstiegsfrage an Veronika. Die Installations- und Gebäudetechnik ist eine Branche, über die man meistens erst spricht, wenn etwas nicht funktioniert. Ist das ein bisschen ein Teil des Problems, wenn es um Wertschätzung geht?
Ja, ich glaube, das ist ein großer Teil, wenn es um das Thema Wertschätzung geht. Die Installations- und Gebäudetechnik ist ein ganz großes Spektrum, was wir abdecken dürfen. Wir arbeiten ja im Bereich Heizung, Sanitär- und Lüftungstechnik. Und ich sage immer so, wir arbeiten ja eigentlich mit den wichtigsten Energieformen, sei es Luft, Wasser, Wärme und Energie. Und dadurch ist unser Beruf sehr vielseitig. Jeder Tag ist unterschiedlich. Das ist ja das, was unseren Beruf so spannend macht. Und deswegen, glaube ich, ist das ein Lehrberuf, was ich immer wieder sage, was für Jugendliche sehr interessant ist. Wir arbeiten mit ganz vielen unterschiedlichen Materialien und Werkzeugen und in den unterschiedlichen Ebenen des Gebäudes.
Jetzt habe ich eine Frage dazu. Ihr Unternehmen oder euer Unternehmen ist ja ein alteingesessenes Unternehmen. Glaubst du, dass die Wertschätzung für eure Tätigkeit die gleiche geblieben ist, wie es jetzt zum Beispiel bei deinem Papa war, oder hat sich da etwas verändert?
Ich glaube, dass sich das in den letzten Jahren sehr stark verändert hat. Von der Unternehmerseite her ist es oft sehr schwierig, die Außenwirkung. Ich glaube, es wird oft falsch wahrgenommen, was wirklich ein Unternehmer tagtäglich leistet. Von in der Früh bis am Abend. Man ist eigentlich 24/7 immer mit dem Kopf, mit dem Unternehmer verbunden. Und das endet nicht am Freitag um 12 Uhr, sondern das geht wirklich 7 Tage die Woche so. Und für mich persönlich ist das was Schönes. Also ich bin so aufgewachsen, ich habe so aufwachsen dürfen. Und habe das Unternehmen mit meiner Schwester übernehmen dürfen. Und das war eigentlich etwas, was wir gesagt haben, das ist in die Wiege gelegt worden und das wollen wir auch so weiterführen. Und mich persönlich macht es stolz, Unternehmerin zu sein. Allerdings wird das oft nach außen oft falsch wahrgenommen. Ich glaube, dass das ein bisschen verloren gegangen ist, dass man mit Stolz durch die Gemeinde geht. Dass man wirklich sagen kann, okay, ich habe ein Unternehmen, jetzt in meinem Fall mit 250 Mitarbeitern, für die ich tagtäglich für Aufträge kämpfe. Immer, es ist nicht mehr so selbstverständlich, die Aufträge an Land ziehen zu dürfen oder zu können. Es ist immer schwieriger geworden. Es sind natürlich viele Aufträge dabei, die was sehr komplex geworden sind, sei es mit dem Kontakt mit den Kunden oder aber auch mit den Mitarbeitern. Und das darf man natürlich nicht vergessen, dass das eigentlich schon ein tagtägliches Thema ist, was uns Unternehmer ja schon in die Pflicht nimmt. Und das hat auch ganz viel mit Verantwortung zu tun. Weil ich glaube, wir haben schon die Verantwortung für unsere Mitarbeiter und deren Familien. Und das ist für mich ganz ein großes Thema.
Barbara, das ist ein Thema, das du in den letzten Monaten sehr stark für dich auch gefunden hast, diese Wertschöpfung zu suchen. Deswegen sitzen wir auch hier. Und das ist doch, was die Veronika gerade beschrieben hat, ein Grundproblem ein bisschen geworden, vieler Wirtschaftsbereiche. Solange alles funktioniert, sieht man die Wertschöpfung dahinter kaum. Aber wenn es mal nicht mehr funktioniert, dann merkt man das. Wie spürst du das für dich als Präsidentin, als oberste Vertreterin aller Unternehmerinnen und Unternehmer im Land Tirol?
Ja, es ist immer so im Leben, wenn plötzlich etwas weg ist, dann vermisst man es. Oder im positiven Sinne, dann weiß man es zu schätzen. Die wirtschaftliche Lage oder auch die Herausforderungen der Unternehmerschaft, so wie es die Veronika gerade beschrieben hat, das begegnet uns jeden Tag. Und die Gesellschaft spürt es dann, wenn der erste Handwerksbetrieb zu einem Kunden sagt, du, ich kann erst in 2 Monaten kommen, ich habe leider zu wenig Mitarbeiter, um den Auftrag nächste Woche durchzuführen. Und vor diesem Grundproblem stehen wir. Und das spürt dann auch die ganze Gesellschaft. Und was uns bei dem Thema Wertschätzung für Wertschöpfung so wichtig ist, ist den Aufschlag zu machen, was die Unternehmer alles leisten. Und das müssen wir definitiv wieder stärker in Erinnerung rufen, wie du es ganz am Anfang auch gesagt hast. Wir spüren das an vielen Ecken und Enden. Da geht es nicht nur um zusätzliche Berichtspflichten oder um komplizierter gewordene Gesetze. Fehlende Wertschätzung spüren wir als Interessensvertreter der Wirtschaft auch im Umgang mit Behörden zum Beispiel. Wenn ein Betrieb 3 Jahre warten muss, bis eine Widmung funktioniert, dass ich meinen Betrieb erweitern kann, dann ist das nicht immer, aber oft auch fehlende Wertschätzung dem Betrieb gegenüber. Da wird investiert, da werden Steuern bezahlt, da werden Arbeitsplätze geschaffen und schlussendlich auch ein Kreislauf in Gang gesetzt. Und das geht in der gesamtgesellschaftlichen Stimmung, wo wir oft bemerken, ein bisschen pauschal gesagt, ja, der Unternehmer, der ist ja reich und das ist der Große und der kann sich alles richten. Und dieses Gespür findet man in den Medien, in Social Medias, das spürst auch am Stammtisch und das wollen wir ein bisschen zurechtdrücken. Ich kann mich an eine sehr nette Situation erinnern, das war hier im Haus in der Wirtschaftskammer, da sind mir letztes Jahr, es war eine Ferienwoche, sind mir 2 Schulkinder begegnet im Erdgeschoss, die durch den Durchgang gelaufen sind und dann haben sie mich gefragt, ob in dem Haus, so was ist denn das für Haus? Und dann habe ich gesagt, das ist das Haus der Wirtschaft. Aha, geht's da um Fußball? Dann sage ich, nein, leider, in dem Haus geht es nicht um Fußball. Und ich habe mir dann erspart, das kompliziert zu erklären, was unsere Freizeitbetriebe machen. Also das hätte jetzt nicht gepasst in diese Unterhaltung mit den 2 Burschen. Und seine 2. Frage war, bist du auch Unternehmerin? Hast du auch eine Firma? Dann sage ich, ja. Dann kam sofort die Frage, bist du reich? Und das war für mich ja das Abbild, wie die Gesellschaft uns Unternehmerinnen und Unternehmer ab und zu sieht. Die Burschen haben das in keinster Weise negativ gemeint und wir haben uns dann verabschiedet, indem wir ausgemacht haben, sie machen jetzt die Schule fertig und wenn sie sich dann selbstständig machen, dann kommen sie wieder in dieses Haus der Wirtschaft. Und das wollen wir ein bisschen ändern und deshalb auch Wertschätzung für Wertschöpfung.
Danke, Barbara. Ich möchte noch einmal auch ins Detail der Branche gehen, Veronika. Es gibt ja kaum eine Branche, die sich so technologisch entwickelt hat wie die eure. Wenn man jetzt zurückdenkt in die Generation, als der Papa das Unternehmen geführt hat, war das halt der klassische Installateur. Er ist ja jetzt eigentlich zum Energiemanager, zum Change-Prozess-Manager geworden, was die energetische Versorgung von Gebäuden betrifft. Was hat sich denn da am stärksten verändert, deiner Meinung nach? Und welche großen Herausforderungen resultieren denn daraus, dass man hier ja mit ganz anderen Technologien jetzt auch sich befassen muss, als man das noch vor 20, 30, 40 Jahren musste?
Ja, ist sich uns als Institution zur Gebäudetechniker da schon sehr stark in der beratenden Rolle auch. Immer ein Gebäude ist sehr komplex. Und wir als Installateure sind da oft schon in der Einreichsplanung mit dem Architekten in Kontakt. Das heißt, wie man das ganze Gebäude technisch aufstellt. Und das hat sich eigentlich schon sehr verändert, weil natürlich die ganze Digitalisierung mit der Einreichplanung und so weiter schon eher komplexer geworden ist. Und da sehe ich uns eigentlich jetzt schon auch im Vorteil, weil wir in der Startphase unsere Kunden da schon unterstützen können. Und so die Ideenfindung, zu was für ein Heizsystem kommt im Gebäude oder welche Armaturen hätte ich am liebsten im Badezimmer. Das sind alles so Punkte, die was ich schon viel früher starten kann und auch soll, damit der ganze Bauablauf auch richtig verläuft.
Jetzt hast du beschrieben, den komplexen Bereich des Neubaus. Wie kann man Heizsysteme machen? Wie schaut das dann aus? Das geht ja bis ins Design im Bad hinein. Jetzt gehe ich aber auf den ganz großen Ursprung dann auch wieder zurück. Was ist denn, wenn man in einem Bestandsgebäude was nicht klappt? Das heißt, ihr habt ja nicht nur diese moderne neue Entwicklung, sondern auch die ganz handfesten Tätigkeiten, wenn man am Samstag auf Nacht einen Installateur dringend braucht, weil etwas nicht funktioniert, das man eigentlich fürs tägliche Leben braucht. Das ist doch auch eine Gratwanderung von der Planung, von dieser modernen Bautechnologie zu dem sehr handfesten. Am Samstag am Abend rinnt irgendwas nicht ab, das dringend abbrennen sollte. Das ist doch ein Spagat, der für einen Betrieb wie den euren auch ein großer ist.
Ja, aber ich finde, das ist ein großer Vorteil, weil da geht es ganz stark um die Service und Wartung. Dadurch, wie bereits angesprochen, ist unser Themenbereich ganz vielseitig. Wir dann ja nicht nur installieren und planen, sondern auch servicieren und warten. Und ich glaube, als Firma kann man sich da ganz gut aufstellen. Und wie du es eh schon angesprochen hast, das Thema, wenn einmal was nicht funktioniert, hoffentlich erreiche ich meinen Installateur. Und wenn ihn dann erreiche, hoffentlich kommt er. Und das ist ganz ein großes Thema, was wir bei uns in der Firma haben. Da spreche ich natürlich wieder das Thema Fachkräfte an. Ich brauche Fachkräfte, die was für mich als Firma auch das Thema Service auch 7 Tage, 24 Stunden machen können. Und das steht bei uns in der Firma ganz groß an. Das heißt, wir bieten unseren Kunden das auch an. Und ich finde, das ist auch sehr, sehr wichtig, damit ich meinen Kunden die Sicherheit geben kann. Wenn einmal was ist, immer jeder kennt es, meistens Freitag nach 12 Uhr passiert irgendetwas. Man tut es ja natürlich nicht zu Fleiß, das ist eh klar. Aber trotzdem ist es für uns als Unternehmen dann schon ein großer Schritt, auch wieder Leute finden, die was diesen Plan das ganze Jahr natürlich mit uns zusammen durchführen. Das heißt, wir haben eine Rufbereitschaft, wir haben dann Monteure, die was bereitstehen zum Fahren, wenn der Einsatz im Haus ist. Und das ist eben wieder ganz eine komplexe Geschichte, was ich da abdecken muss.
Ich bin auch total überzeugt, Veronika, dass ihr genau aus dem Grund so erfolgreich seid und das über Jahrzehnte hinweg, weil da die persönliche Beziehung da ist und auch das Not am Mann und wir kommen und wir helfen, wenn irgendwas passiert ist und nicht nur das reine, ja, ich installiere jetzt dein Bad, sondern ja, diese Kundenbeziehung, die ist einfach top bei euch.
Ich glaube, dass es wichtig ist, wenn man diese Wertschätzung, von der wir immer sprechen, das ist eine Wertschätzung gegenüber den Mitarbeiterinnen, den Mitarbeitern im Unternehmen, die dann das ja auch wieder zurückgeben. Du hast es angesprochen, diese Wochendienste werden nicht immer die beliebtesten Dienste sein. Und es hat aber auch mit der Wertschätzung, die man Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen entgegenbringt und die man dann aber auch zurückkriegt, weil man sagt, okay, auch diese Dienste bedienen wir, ist für euch kein Problem, diese Dienste zu bedienen.
Genau.
Schön. Barbara, jetzt haben wir also ein bisschen einen Einblick bekommen in die Branche der Installationstechnik, der Gebäudetechnik. Wie siehst denn du diese Entwicklung, das klassische Handwerk, das sehr wichtig ist, das aber sicher in den Aufgaben vervielfältigt hat oder die Aufgaben haben sich vervielfältigt? Wie wichtig ist denn da für dich, Ausbildung den Mitarbeitern zu ermöglichen, damit Unternehmerinnen, Unternehmer auch Wertschöpfung generieren können?
Ich glaube, dass diese Branche und auch die anderen Handwerksbranchen, wie wir sie so kennen, dass das eigentlich die totalen Zukunftsbranchen sind. Wenn ich jetzt gerade an die ganze Entwicklung mit, nicht nur mit Digitalisierung, sondern lass mich einen Schritt weitergehen, mit künstlicher Intelligenz denke, die Frage, wer baut in Zukunft unsere Häuser, wer kocht das Schnitzel, wer installiert mein Bad, die Frage wird immer interessanter. Wir haben mit einem Rückgang am Arbeitsmarkt zu kämpfen, auch aus demografischen Gründen. Und da geht ein ganz ein großes Chancenfeld auf, meiner Meinung nach. Also wenn ich noch einmal 14 wäre, also ich wüsste, was ich tun würde. Da gibt es richtig coole Berufe. Die Berufe modernisieren sich im Prinzip, das musst du sagen, Veronika, alle 2 Jahre, alle 5 Jahre spätestens, neue Berufsfelder. Also da geht es gerade richtig cool ab. Und das spüren wir auch im Haus, in der Wirtschaftskammer. Und deswegen stecken wir auch so viel Energie in das Thema Berufsausbildung, Lehre, Ausbildungen am Wifi, einfach in das ganze Thema Fachkräfteentwicklung. Wenn ich da an meine Branche denke, die IT-Branche, also puh, wie man in 2 Jahren eine Webseite entwickelt, das ändert sich gerade radikal. Aber meinen Installateur brauche ich in 2 Jahren definitiv noch. Und das, ja, das ergibt ein großes Feld.
Wenn ich da ganz kurz einhaken darf, immer die Barbara hat es schon angesprochen. Mir persönlich als Innungsmeisterin ist es auch wichtig, deswegen auch immer wieder den Lehrberuf des Installations- und Gebäudetechnikers mindestens alle 5 Jahre neu anzuschauen, nochmal drüber zu schauen über das Leitbild, über das Lehrbild. Und deswegen haben wir zusammen mit der Bundesinnung jetzt auch ab nächstes Jahr einen neuen Lehrberuf, also nicht einen neuen Lehrberuf, sondern der alte Lehrberuf des Installations- und Gebäudetechnikers neu entwickelt, indem wir von 3,5 Jahren auf 4 Jahre Lehrberuf gehen. Warum? Ich meine, ich habe es davor eh schon angesprochen. Es ist so ein vielseitiger Beruf, denn was ich natürlich Heizung, Sanitär und Lüftung, das sind 3 große Oberbegriffe, die was dann natürlich mit den ganzen Unterthemen natürlich ein riesiges Spektrum ergibt. Und dadurch haben wir das ganze Lehrbild nochmal neu aufgerollt und sind ab nächstes Jahr mit die 4 Jahre im Programm.
Dazu eine Frage. Ich würde das Thema der Lehre, der Ausbildung und der Fachkräfte jetzt gerne noch eine Spur vertiefen. Ich habe gerade letztens ein Gespräch geführt mit einer Volksschullehrerin, die sagt, wir sind sogar im städtischen Umfeld so, dass wir 2 Klassensysteme bekommen, weil wir einfach in der Volksschule mittlerweile zu wenig Kinder haben, um jede Klasse auch im städtischen Bereich mit einer Schulstufe zu füllen. Das heißt, wir werden damit uns auseinandersetzen müssen, dass wir in 15 Jahren wesentlich weniger Leute in egal welche Ausbildung bringen. Das bringt der demografische Wandel. Als Innungsmeisterin, wie siehst denn du die Argumente, wenn jemand sagt mit 14, warum soll das Kind lernen oder warum soll es auch in eine dementsprechend technische Schule gehen? Was sind da die Gründe, warum man das Kindern und den Eltern empfehlen kann?
Also ganz definitiv meine Aussage, Handwerk hat goldenen Boden. Ich habe nach meiner Volksschul- und Hauptschulzeit die HTL für Gebäudetechnik besuchen dürfen. Ich meine, das war bei mir naheliegend, das war vor der Haustür. Und habe dann nach der Matura gleich den Schritt in die Arbeit, also bin sofort in die Arbeit eingestiegen und habe dann nicht mehr weiter studiert, weil ich gesagt habe, okay, 5 Jahre sind jetzt genug. Ich will jetzt endlich mein eigenes Geld verdienen und mal wirklich auch was arbeiten. Und jetzt, nachdem ich 17 Jahre jetzt auch schon wieder in der Arbeit drin bin, rückblickend darf ich sagen, hätte ich komplett einen anderen Weg auf mich genommen. Weil ich sehe das jetzt als Innungsmeisterin auch ganz stark. Wir sind ja nicht nur für die Lehrlinge zuständig, sondern auch für die Meisterausbildung. Und ich persönlich kann sagen, okay, ich habe einen Ingenieur im Bereich Gebäudetechniker, aber würde mich nie gleichstellen mit einem Meister. Ein Meister ist für mich wirklich, ich würde sagen, Top-Class. Mhm. Ich würde auch nie immer, ich bin in der Prüfungskommission für die Lehrlinge natürlich dabei, aber einen Meister zu prüfen, für das steht mein Ingenieurtitel nicht. Also wirklich die Kombination Lehre, Lernen und Arbeiten, das ist für mich etwas, was einmalig ist. Und ich glaube, für mich kann ich sagen, die beste Ausbildung, was ich meinem Kind vorschlagen würde.
Du hast gerade einen super Satz gesagt. Lehre, Lernen und Arbeit. Mhm. Oft wird die Lehre im Vergleich mit dem schulischen System ja so dargestellt, entweder du gehst arbeiten oder du gehst was lernen. Und das ist eigentlich komplett falsch, weil eine Lehrausbildung ist auch Lernen, ist auch eine Schule und eine sehr qualitativ hochwertige Schule. Und das würde ich gerne ein bisschen mehr in die Köpfe hineinbringen.
Das entweder, das wirkt zu negativ, oder?
Ja, genau. Ja.
Entweder.
Man hat ja manchmal den Eindruck derzeit, dass man die Lehre sagt, es gibt ja eh die Lehre mit Matura. Das ist eine tolle Möglichkeit, die es gibt, aber es ist nicht das Wichtigste und das Endgültigste. Und das habe ich manchmal das Gefühl, dass das ein bisschen in eine falsche Richtung gerückt wird. Barbara, wie siehst du das?
Ja, Lehre mit Matura ist ein Modell, ist ein erfolgreiches Modell, aber ist ein Modell, das es gibt, was wir als Interessensvertretung der Wirtschaft immer wieder fordern, vom Land, aber auch vom Bund, ist, wir würden gerne in allen Schulen Berufsorientierung machen. Und unsere Unternehmer und Unternehmerinnen gehen da gerne auch mit in die Schulen und machen diese Berufsorientierung. Aber die Schulen müssen uns halt reinlassen. Und das funktioniert mit vielen Schulen hervorragend, weil unsere Betriebe und oft auch unsere Innungsmeisterinnen oder Obleute einen sehr guten Draht zur jeweiligen Schule haben und da gibt es eine sehr vertrauensvolle Zusammenarbeit. Aber unser Wunsch ist, dass wir das in allen Schulen machen dürfen. Dann kann man nämlich auch die richtig coolen Seiten von dem Lehrberuf herzeigen. Ja.
Und ich glaube, das sollte auch viel früher schon starten, mhm. also spätestens in der Volksschulzeit. Ja.
Da gibt es ja tolle Modelle. Wir wissen, Schule und Bau macht da großartige Sachen, zum Teil auch schon im Kindergartenbereich und auch die Initiativen, die jetzt den Kindern lernen, etwas haptisch anzufassen, weil man da ja viel lernen kann, was ja, glaube ich, jetzt groß auch im Kommen ist.
Wir haben als Wirtschaftskammer das Thema auch wirklich nicht nur in unseren Branchen verankert, in den Fachgruppen oder Innungen verankert, sondern es ist auch eine strategische Positionierung. Wir machen heuer zum zweiten Mal eine Ferienwoche. Also können sich die Kids anmelden und sind quasi eine Woche in den Sommerferien wirklich von Montag bis Freitag gut aufgehoben. Das ja, machen wir einfach auch aus gesellschaftlicher Verantwortung heraus, weil wir wissen, wie schwierig die Betreuungszeiten in den Ferien sind. Aber wir machen eben nicht einfach nur eine Woche Sommercamp und Kinderbetreuung, sondern in dieser Woche lernen die Kinder 50 Berufe kennen. Da machen auch alle Branchen mit. Also da kommen die Gärtner und Floristen, da kommen die Zimmerer, da kommen also wirklich alle Branchen, vor allem aus Handwerk und Gewerbe, machen da mit. Und das ist sehr wertvoll, wenn du in einer Woche spielerisch 50 Berufe kennenlernen kannst. Wir haben da nur positive Rückmeldungen und deshalb gibt es das Programm auch jetzt jedes Jahr.
Ich würde jetzt mal wieder zu unserem Thema der Wertschätzung erkehren und zwar zur Wertschätzung, die in Gebäuden verschwindet. Jetzt wage ich es als Moderator zu sagen, man hört es relativ oft, wenn jemand baut, ja, kann das sein, dass die Gebäudetechnik in diesem ganzen Baukomplex so teuer ist? Das hört man manchmal und das wird ihr wahrscheinlich auch manchmal hören. Und ich glaube, dass viele Leute nicht mitbekommen haben, was sich verändert hat an den Prozessen, an dem, was mit der Gebäudetechnik, mit der Installationstechnik in so einem Haus passiert, damit so ein Haus gut funktioniert. Und da würde ich dich als Expertin bitten, Veronika, dass du uns so ein bisschen einen Einblick gibst, warum so viel Wertschöpfung in die Technik eines Gebäudes fließt, die vielleicht nicht einmal an der Oberfläche sichtbar ist.
Ja, immer das Wort teuer, das gefällt uns nicht so gern, weil immer, du hast es eh schon angesprochen, ich glaube, 70-80% unserer ganzen Technik verschwindet. Und immer, wir sind ja schon in der Rohbauphase dabei, mit Einlegearbeiten im Boden zum Beispiel oder in der Decke. Sachen, was dann alles verschlossen werden, bis der E-Strich drin ist, bis der Bodenaufbau fertig ist. Dann ist unsere Technik verschwunden. Natürlich, wo ist unsere Technik sichtbar? Im Heizraum. Wo das ganze Know-how drinnen steckt, MSR elektrisch natürlich auch, dass auch wirklich das Haus energetisch funktioniert. Und natürlich, ganz ein großer Punkt ist das Badezimmer. Das sind so die sichtbaren Sachen, was uns als Installateure zeigen. Und deswegen der Begriff teuer, den lasse ich von der Seite her jetzt nicht gelten, weil so viel Technik in einem Gebäude drin steckt. Ich habe es eh schon angesprochen. Mir persönlich war das ja immer wichtig, wie stellt man den Installateur als Image hin, oder? Weil oft sagt man ja nur, ja, der Installateur, das ist der was das Klo montiert oder wenn es einmal verstopft ist, für das zuständig ist, ja. Also was ich mir da ja schon oft anlassen habe können, das glaube ich, ist eh bekannt. Und deswegen war mir das wichtig, einen Werbeslogan für die Tiroler Installateure zu machen. Und zwar hat es den Slogan schon mal gegeben, vor über 10 Jahren. Und wir haben ihn jetzt bei unserer neuen Werbekampagne wieder neu aufgenommen. Und ich habe definitiv gesagt, den müssen wir jetzt durchziehen, weil das ist der Slogan, der was uns als Installateure eigentlich ausmacht. Und zwar, keiner kennt das Haus wie wir. Weil immer, wenn man sich daran erinnert, ich werde oft angerufen von Kunden, wo wir vor 8 Jahren das Haus installiert haben und oft heißt, mach Veronika, kannst du mir vielleicht die Pläne noch schicken? Wo haben wir denn die Leitung verzogen oder wo liegen der Fußbodenheizungsverteiler? Kannst du mir da helfen? Ja, wir installieren, wir wissen, was wir gemacht haben vor 8 Jahren und das soll auch sichtbar sein für unsere Kunden. Und deswegen ist der Slogan, keiner kennt das Haus wie wir, glaube ich, schon eine Aussage, was uns stark macht. Und was er nach außen tragen wird.
Danke für diese Erklärung und meine lieben bekannten Hörerinnen und Hörer, jetzt wissen wir, warum das nicht stimmt, wenn diese Generalaussage am Anfang kommt. Barbara, wenn ich zu diesem Thema zu dir kommen darf, wenn wir über Wertschöpfung sprechen, wir haben jetzt gerade gehört, es wird sehr viel verbaut an Technologienhäusern, die verschwindet, wo auch diese Fragen manchmal herkommen. Wenn man bei uns über Wertschöpfung liest in Medien, liest man sehr oft über große Industriebetriebe. Man liest sehr oft über konzernale Strukturen, die Wertschöpfungen ins Land bringen. Aber die vielen großartigen mittelständischen Betriebe, die Wertschöpfung schaffen, dadurch, dass sie Hochtechnologie verarbeiten, das geht manchmal ein bisschen unter. Wie geht's dir dabei?
Wir haben Gott sei Dank eigene Medien, wo man auch die Erfolge der breiten Tiroler Wirtschaft herzeigen können. Also wir verwenden auch die Tiroler Wirtschaft regelmäßig damit, Betriebe vor den Vorhang zu holen oder Lehrlinge vor den Vorhang zu holen, die vielleicht bei den Tirol Skills oder bei den Europa- oder sogar Weltmeisterschaften Medaillen gemacht haben, um auch zu zeigen, wie Wirtschaft funktioniert und was man auch persönlich daraus zieht. Ja, wenn man die Jugendlichen oder die jungen Erwachsenen nachher so einen Wettbewerb trifft, dann also die sprühen vor Energie, weil sie sehen, dass sie was geleistet haben und weil man diese Leistung gewertschätzt hat. Und genauso geht es natürlich auch unseren Mitgliedsbetrieben. Natürlich, wenn ein Industriebetrieb ein großes Werk investiert, dann ist das für den Wirtschaftsstandort was ganz Wichtiges und das darf natürlich auch gerne medial hervorgehoben werden. Also das finde ich auch richtig und wichtig. Es zieht auch kleinere Betriebe im Hintergrund in der Region aus den Branchen logischerweise mit, weil diese neuen Betriebsanlagen oder die Erweiterung von einem Industrieunternehmen, die müssen ja auch gebaut und umgesetzt und installiert werden. Also da haben wir, glaube ich, ganz ein gutes Miteinander. Und wir versuchen als Wirtschaftskammer in unseren Medien, da dann das eine oder andere Mal ein bisschen einen Ausgleich herzustellen. Ich muss aber auch sagen, es vergeht kaum eine Woche, wo ich nicht in den klassischen Medien tolle Beispiele lese. Ja. Oder auch Startups, und ich meine jetzt richtige Startups, so wie die Definition des Wortes, also IT, hochskalierbare IT-Betriebe, junge hochskalierbare IT-Betriebe, wenn die große Kunden oder Investitionen an Land ziehen, dann findet man das schon auch das eine oder andere Mal in unserer Medienlandschaft.
Ich finde es schön, dass die Wirtschaftskammer ihre Möglichkeiten auch nutzt, neben diesen Top-Betrieben, die sehr oft in Medien dargestellt werden, auch andere Top-Betriebe, die heute im Umsatz nicht vielleicht bei den Top 100 Betrieben Tirol sind, trotzdem die Bühne zu bieten, weil sie mit genauso an der Wertschöpfung im Land arbeiten.
Was man nicht vergessen darf, ist, wir sind eigentlich, wenn man die Vogelperspektive einnimmt, ein sehr kleinstrukturierter Wirtschaftsstandort. Über 90% aller Betriebe haben weniger wie 5 Mitarbeiter. Also da muss man schon ein bisschen die Waagschale halten und leben und leben lassen und alle ein bisschen hervorheben, wenn es um Abgaben und Steuern geht, was meiner Meinung nach auch viel mit dem Thema Wertschätzung zu tun hat. Da sind natürlich größere Betriebe oder auch so ein Betrieb, wie es die Veronika ist, dann mehr betroffen, sobald da eine Änderung kommt. Ja, also wir sind ja gerade ein paar Wochen in den Diskussionen rund ums Doppelbudget. Ich erkenne da durchaus auch gute Dinge drinnen, aber auch Dinge, die nichts mit Planbarkeit für unsere großen Arbeitgeberbetriebe zu tun haben. Und da haben die Veronika und ich auch viel diskutiert in den letzten Tagen und Wochen. Und wenn du einmal 250, 300, 400, 500 Mitarbeiter hast und der Staat ändert eine Abgabenregel oder führt eine neue Steuer ein, dann macht das einen Tusch und du bist bei einer hohen fünf- oder sechsstelligen Summe. Das ist dann nicht mehr lustig, ja? Und hat auch nichts mehr mit Planbarkeit zu tun. Und deshalb auch der Wertschätzung für Wertschöpfungsaufschlag von uns, weil jeder Betrieb seine Abgaben leistet und unsere Arbeitgeberbetriebe ganz im Besonderen in das Gesamtsystem Österreich einzahlen.
Da ist die Wirtschaftskammer Österreich, die Wirtschaftskammer Tirol mit dir sicher ein wichtiger Rufer, zwar manchmal in der Wüste, aber trotzdem die Tatsachen gerade zurück. Ich darf jetzt nochmal in einen technologischen Bereich gehen. Die Energiewende ist in aller Munde. Manchmal hat man das Gefühl, dass große Rufer nach der Energiewende es eigentlich nicht ganz ernst meinen. Aber wir haben hier eine ernstzunehmende Branche, die du, Veronika, vertrittst, die maßgeblich an der Energiewende beteiligt ist. Wie siehst du die Energiewende und eure Rolle in dieser?
Ich glaube, angefangen werde mal mit meiner Aussage, die Energiewende ist sehr wichtig. Und wir müssen sie auch machen. Und trotzdem sehe ich sie sehr heikel, wie sie umgesetzt wird oder wie sie in der Vergangenheit umgesetzt worden ist. Und da spreche ich ganz groß das politische Thema an. Ich meine, wir haben ein Klimaziel, das ist ganz klar vorgegeben. Aber ich vermisse es allerdings, dass die Politik uns mit unseren Unternehmen, mit unserem Fachwissen, mit unseren Fachkräften, die was natürlich brauchen, um diese Klimaziele zu erreichen, uns leider nicht mit ins Boot genommen hat. Weil ich glaube, wenn wir uns alle mal an den Tisch gehockt hätten und darüber gesprochen hätten, wie das Ganze umsetzbar wäre und welchen zeitlichen Rahmen man das Ganze umsetzen könnte, dann hätten wir jetzt schon einen viel größeren Schritt machen können in den letzten Jahren, als wie wo wir jetzt stehen. Wir haben sehr große Förderungen gehabt in die, nach Corona. Also da rede ich fast von 100% für die Umstellung von Heizungssystemen, was für mich persönlich eine komplette Überförderung war. Und letztes Jahr im November war von einem Tag auf den anderen ein kompletter Schnitt. Die Förderung wurde gestrichen. Da ist für mich ganz groß das Thema Planbarkeit für unsere Firmen. Weil da reden wir von Nullplanbarkeit für unsere Firmen. Und da gebe ich jetzt auch der Politik die Schuld, dass sie uns da eigentlich im Regen stehen lassen haben. Wir haben zwar noch Fördereinreichungen gehabt, die was wir jetzt abgearbeitet haben. Aber jetzt stehen wir sozusagen vor einer, sie haben eine neue Förderung ausgesprochen, die was nicht schlecht ist. Allerdings, in meinen Augen wäre das viel besser umsetzbar gewesen, wenn wir gefragt worden wären, wie könnte man das Ganze mit euren Fachkräften richtig umsetzen, damit man den zeitlichen Rahmen erschaffen.
Es hat dazu ja gegeben, in ähnlicher Art und Weise, auch den Bereich Bau betreffend, den Hamburger Baustandard, wo wir mal kennenlernen haben dürfen, wo die Politik in Hamburg so klug war, und mit 300 Fachleuten, Unternehmern, Architekten, Planern, auch Beamten, auch Politikern, aber in einer gemeinsamen Runde gesagt hat, wie können wir sowas am besten umsetzen. Barbara, manchmal hat man den Eindruck, dass die politische Ebene und die beamtete Ebene das sehr isoliert entscheidet und dadurch vielleicht nicht immer den höchsten Praxisbezug mit an Bord nimmt. Stimmt dieses Gefühl?
Das kann ich jetzt aus meiner eigenen Zeit in der Politik beantworten. Wir haben als Gesetzgeber, bei mir damals im Europaparlament, wir haben immer wieder Runden mit den Praktikern gedreht. Das ist, glaube ich, auch richtig und wichtig. Das machen auch unsere Gesetzgeber in Österreich, egal ob jetzt Landes- oder Bundesebene. Aber was mir am Ende dann fehlt, ist auch ein bisschen der Mut in der Politik, Dinge umzusetzen, die machbar sind. Also da bin ich voll bei der Veronika. Das Klimaziel per se, das ist immer gut. Ja? Unabhängig davon, dass wir unsere Häuser in Tirol schon vor Jahren oder vielleicht sogar Jahrzehnten begonnen haben zu dämmen. Ich kann mich nur erinnern, mein Papa hat vor über 30 Jahren schon Sonnenkollektoren auf sein Dach raufgebaut und jetzt natürlich eine Photovoltaikanlage, ohne dass er dafür ein Gesetz oder einen Zwang gebraucht hätte, weil es einfach Sinn gemacht hat, das Haus zu dämmen, die Heizung effizienter zu gestalten oder ja schlussendlich auch den eigenen einen Teil vom eigenen Strom zu produzieren. Und wenn ich mir jetzt da die Beispiele anschaue, egal ob es die erneuerbaren Energierichtlinie war oder die Gebäuderichtlinie, wo wir gerade schwer mit dem Land Tirol verhandeln, oder die Heizungsdatenbank des Landes Tirol etc., also da fallen mir 100.000 Sachen ein. Am Ende ist das Ziel, das die Politik hat oder hatte, gut und richtig. Aber am Ende zahlt ganz oft der Unternehmer drauf, weil der zusätzliche bürokratische Berichtspflichten hat, wo ich mich manchmal frage, wer liest denn diese Berichte oder Zahlen irgendwann? Leiten wir da irgendwann was daraus ab, was dem Staat oder auch dem Wirtschaftsstandort was bringt? Und das zahlt da ja niemand. Ja, ich habe mich gerade heute mit einem Installateur unterhalten, der war auch so zwiegespalten, was die Heizungsdatenbank betrifft, weil auf der anderen Seite sagen seine Kunden, sie kriegen dann eine Förderung, manchmal, nicht immer. Und auf der anderen Seite sagt er, aber diesen Zusatzaufwand, den ich habe mit der ganzen Dokumentation, den kann ich meinem Kunden gar nicht verrechnen. Das geht vielleicht beim Neukunden, aber bei meinen Bestandskunden, bei meinen 6.000 Bestandskunden funktioniert das nicht. Und da glaube ich, gäbe es ganz, ganz oft die Chance, das praktikabler umzusetzen. Und da, also Gott sei Dank kenne ich beide Seiten, ja, die Seite des Gesetzgebers und die Seite des Interessensvertreters. Da fehlt ganz oft die Praxis. Also Stichwort, es passt jetzt überhaupt nicht zur Branche, aber trotzdem die Mehrwertsteuersenkung im Lebensmittelhandel auf gewisse Lebensmittel mit 4,9% Mehrwertsteuersatz. Ein Mehrwertsteuersatz, den kaum ein Kassensystem kennt, was den Betrieben wahnsinnig viel gekostet hat, die Software umzuprogrammieren. Und noch dazu hat die Politik nicht eine Liste mit 20 Produkten beschlossen, sondern eine Liste mit Zollkennnummern, die du mühsam umrechnen musst in Produkte. Und das ist gar nicht so einfach, weil je nachdem, ob in einer Semmel mehr Butter oder weniger Butter drin ist, kostet diese Semmel dann 4,9% Mehrwertsteuer oder 10. Und das kannst du ja niemandem erklären. Und da stoßen wir als Interessensvertreter auch wirklich oft an unsere Grenzen. Man müsste fast am Staat verzweifeln manchmal, aber das tun wir natürlich nicht, weil wir positiv denken und für die Betriebe was weiterbringen wollen. Aber der letzte Meter Mut fehlt mir da oft.
Aber du hast es schon angesprochen, immer das Thema Heizungsanlagen-Datenbank. Das ist genau so ein Thema, das, was sie uns Unternehmer jetzt wieder aufs Auge gedrückt haben. Und sie haben es natürlich an die Förderung geknüpft. Das heißt, wir müssen es machen, damit unsere Kunden die Förderung bekommen. Ist alles in Ordnung, das passt. Aber wie das Ganze umgesetzt worden ist, also für das stehe ich überhaupt nicht. Weil erstens sind wir nicht gefragt worden. Liebe Veronika, wie konnte man das Ganze machen, dass es einen Sinn macht? Dann hat ich sie einmal erstens gefragt, sind die Daten nicht irgendwo vorhanden? Weil es gibt ja gewisse Einreichplanungen, Gewerbeeinreichungen. Das heißt, ich glaube, ein großer Bestandteil von diesen ganzen Einreichungen, wenn man die sammelt, wäre viel Information schon da. Immer, es macht natürlich Sinn, eine Heizungsanlagen-Datenbank zu machen, dass man am Ende des Tages weiß, wie viel Ölheizung, wie viel Gasheizung, wie viel Wärmepumpen sind in Tirol verbaut. Das ist für mich alles logisch, alles machbar. Aber es geht darum, wie man den Weg gehen soll, damit er für unsere Unternehmer eigentlich auch richtig ist und auch machbar ist. Weil jetzt haben wir wieder einen Haufen Bürokratie, was das Ganze vereint. Und wir als Installateure stehen beim Kunden, sagen, lieber Herr Meier, ich habe da meinen QR-Code pickerl, das müsst ihr jetzt auf die Wärmepumpen aufkleben und dann müsst ihr die für den zeitlichen Aufwand nur was verrechnen. Wer macht das? Mhm.
Das ist ein großes Thema und ein Aufruf an die geschätzte Politik und Beamtenschaft, hier vielleicht öfter auch auf die Stimmen der Praxis zu hören. Ich möchte, weil ich hier vis-à-vis von zwei Damen sitze, schon auch das Thema der Technik der Frauen und der Sichtbarkeit dessen ansprechen. Veronika, du hast beschrieben, dass du das Unternehmen mit deiner Schwester führst gemeinsam. Euer Vorgänger in der Geschäftsführung war der Papa. Die Branche ist ja traditionell eine männlich dominierte Branche. Siehst du hier einen gewissen Wandel oder wie werdet ihr wahrgenommen? Du sagst, du bist jetzt ja schon einige oder viele Jahre im Unternehmen. Hat sich das Bild schon gewandelt oder noch nicht ganz?
Also das Bild hat sich sehr gewandelt und ich persönlich muss sagen, ich kann das Thema überhaupt nicht mehr hören. Danke. Was ist jetzt bitte anders, weil ich eine Frau bin? Ich muss sagen, die Arbeit als Innungsmeisterin mache ich jetzt seit 11 Jahren und im Unternehmen bin ich seit über 17 Jahren und ich habe selten ein negatives Gespräch oder negatives Kommentar mir gegenüber verstanden, weil ich eine Frau bin. Es ist eigentlich für mich oft das Gegenteil, wie ich wahrgenommen werde. Und ich sage einmal so, wenn ich es ein bisschen schmähhalber umbringe, es schadet keiner Männerrunde, wenn eine Frau dabei ist.
Das sehe ich auch so. Und eine liebe Kollegin von dir, die in Kufstein einen Betrieb führt, sieht das vermutlich genau gleich. Und Barbara, nachdem du so nicken zugestimmt hast, erspare ich dir den Kommentar auf diese Frage.
Aber es ist in der IT-Branche genau gleich. Sie ist durchaus ein bisschen weiblicher geworden, weil sich die IT-Branche verbreitert hat durch das ganze Thema Online-Marketing etc. Aber ich kann mich an meine ersten Monate als Präsidentin der Wirtschaftskammer erinnern. Ich bin auch von ganz vielen Journalisten und Journalistinnen gefragt worden, wie ist denn das, als Frau Präsidentin zu sein oder die erste Frau als Präsidentin? Es wäre richtig cool gewesen, wenn einmal jemand geschrieben hätte, die erste aus der IT-Branche. Ja. Mhm.
verstehe ich. Und wir werden uns auch mit den männlichen Magdentern arrangieren, ja, genau, in Tirol. Zum Schluss möchte ich noch einmal auf das Thema der Wertschätzung kommen. Die Wertschätzung für die Wertschöpfung, was kann das konkret heißen? Wie wollen wir hier oder wie wollt ihr hier einen Perspektivenwechsel voranbringen? Wenn ich dich fragen darf, wo erlebst du denn momentan die größte Wertschätzung für dich, dein Unternehmen, deine Branche?
Also meine größte Wertschätzung ist, dass ich täglich in der Früh mit einem Lächeln aufstehen kann, mich auf meine Arbeit freue, auch wenn der Tag oft lang ist. Ich gehe sehr gerne arbeiten. Mir macht die Arbeit Spaß mit meinen Mitarbeitern, mit meinen Kunden. Es ist eine abwechslungsreiche Arbeit. Es ist auch oft eine sehr aufwendig, komplexe Arbeit, aber das ist das, was mir einen Spaß macht. Das ist, jeder Tag ist anders. Ich darf jeden Tag andere Leute kennenlernen, neue Netzwerke. Und das ist das, was mich eigentlich glücklich macht. Aber ich würde mir schon wünschen, dass das Thema Wertschätzung für Wertschöpfung viel mehr Außenwirkung bekommt. Und dass das schon gesehen wird, dass die Arbeit, die was wir in unser Unternehmen einstecken, 7 Tage, 24 Stunden, dass wir die Verantwortung für unsere Mitarbeiter und für deren Familien ertragen.
Gibt es Beispiele, wo du sagst, da merke ich konkret, die Leute haben eine Wertschätzung gegenüber dem, was wir tun oder was ich tue?
Ja, also ich muss sagen, von gewissen Mitarbeitern spüre ich das schon sehr stark.
Die Frage ist, wo spürst du zu wenig Wertschätzung? Wir haben als Wirtschaftskammer, also Wertschätzung von Seiten des Systems Österreich, sage ich jetzt einmal, also auch durchaus auch von Behörden. Wir haben vor kurzem eine Streitkasse gegründet. Also in der Wirtschaftskammer haben wir im erweiterten Präsidium beschlossen. Und da geht es um Folgendes. Wir merken immer wieder, dass gewisse Behörden gar nicht versuchen, sich in den Unternehmer oder die Unternehmerin hineinzuversetzen. Und jetzt muss ich vorwegschicken, es gibt viele, die das tun. Es gibt viele auf der Beamtenebene, mit denen wir sehr, sehr gut zusammenarbeiten, egal ob es um ein Gewerbegebiet in einer Gemeinde geht oder um eine Bewilligung oder um eine Betriebsanlagengenehmigung, was auch immer. Also gibt es auch sehr viele positive Beispiele. Aber oft spüren wir überhaupt kein Ich versetze mich in den anderen ins Gegenüber hinein. Und da haken wir auch als Wirtschaftskammer ein. Wir haben einige Fälle, wo wir jetzt mit dem Betrieb gemeinsam vor Gericht ziehen, bis zur letzten Instanz, weil wir glauben, dass wir uns da diese Wertschätzung zurückkämpfen müssen. Also wenn ein Finanzamt oder wenn eine andere Behörde plötzlich komplett anders prüft, obwohl sich die Gesetzeslage eigentlich gar nicht geändert hat, dann habe ich das Gefühl, dass der Staat in jeder Couchritze nach Münzen sucht. Ja, okay, gut, wir haben ein wahnsinniges Defizit, aber das hat mit Planbarkeit oder mit Zusammenarbeit auf Augenhöhe nichts mehr zu tun. Und deshalb haben wir einen sogenannten Musterprozessfonds aufgesetzt, eine Streitkasse, wo wir mit ganz ausgewählten Betrieben, wo wir natürlich juristisch begleitet uns einfach vor Gericht dagegen wehren. Und idealerweise schaffen wir dann positive Präzedenzfälle für die ganze Branche. Das machen wir jetzt bei ein paar Betrieben, was das Thema ORF-Haushaltsabgabe betrifft. Ich finde es einfach falsch, das an die Kommunalsteuerbemessungsgrundlage zu hängen, also an wieder den Arbeitgeberbetrieben aufzudrücken, obwohl jeder zu Hause schon die Haushaltsabgabe privat bezahlt. Wir machen das bei ein paar KOFAG-Förderungen, die nach wie vor kritisch sind, nicht ausbezahlt wurden oder zurückgefordert werden, unserer Meinung nach zu Unrecht. Wir machen das jetzt auch bei ein paar Fällen, wo es im Tourismus um die übersteuerliche Begünstigung von Überstunden bei Durchrechnungszeiträumen geht. Auch plötzlich fangen die Finanzämter an, das komplett anders zu interpretieren wie früher. Und da wehren wir uns, da wollen wir uns diese Wertschätzung zurückholen. Ja. Und da komme ich wieder zum Anfang zurück. Oft haben unsere Betriebe das Gefühl, sie sind per se die Bösen. Und das stimmt nicht. Und das wollen wir ein bisschen zurechtrücken.
Ich glaube, die Wertschätzung für die Wertschöpfung gibt es in verschiedenen Ebenen oder bei verschiedenen Bevölkerungsgruppen. Es gibt es in der Beamtenschaft zu stärken, wo es ja vielfach großartig da ist, auch in der Politik, das wieder zurechtdrücken, wie unsere Wirtschaft, unsere Gesellschaft auch funktioniert, aber auch in der Breite der Bevölkerung zu sagen, geht es unseren Betrieben gut, geht es uns gut, gibt es viele Betriebe, habe ich viel Auswahl, wo ich tätig sein kann, wo meine Kinder ihre Zukunft finden können. Und ich würde mit diesem Schlusssatz auch diese Folge beenden. Einen Wunsch, wenn ich ans Christkind richten darf, liebe Veronika Oppacher, sag mal bezüglich der Wertschätzung dir, eures Betriebes, eurer Branche gegenüber in einem Satz, was du dir wünschen würdest.
Ja, wir arbeiten ja in der Baubranche und wie wir eh alle wissen, ist die Baubranche zurzeit ja ein sehr schwaches Glied. Wir nennen schwer mit Baustellen, weil viele Baustellen nicht ausgeführt werden. Und das heißt auch, dass wir eine schwierige Zeit haben, sei es die Abwicklung von den Bauaufträgen, aber auch, dass wir zu Aufträgen kommen. Und ich würde mir wünschen, dass das nach außen schon gesehen wird, dass wir Unternehmer uns schon stark dafür einsetzen, dass unsere Firmen diese Zeit gut überbrücken, dass es auch von den Mitarbeitern gesehen wird, dass wir alles geben werden, dass Arbeitsplätze gesichert werden, damit wir diese Zeit überbrücken können. Und das würde ich mir wünschen, dass das nach außen auch wahrgenommen wird. Weil wie du gesagt hast, geht es dem Unternehmen gut, geht es uns allen gut.
Ich hake jetzt da bei der Baubranche ein. Die in der medialen Berichterstattung, hast du manchmal das Gefühl, der gemeinnützige Bauträger ist der Gute und der gewerbliche Bauträger ist der Schlechte? In der medialen Darstellung, auch teilweise in den Kommentarspalten. Und das finde ich, diese Auseinanderspielung finde ich so falsch. Es gibt nur einen Gewerbeschein des Bauträgers, Punkt. Und das tut jedem Bauträger in der Seele weh, wenn er das ganz oft in der Zeitung liest.
Barbara Thaler, da bin ich bei dir. Trotzdem erspare ich dir den Abschlusswunsch nicht und bitte dich um deinen Abschlusswunsch.
Vor vielen Jahren war der Slogan der Wirtschaftskammern, geht's der Wirtschaft gut, geht's allen gut. Und das ist der richtigste Satz ever. Und zu dem Satz will ich gern zurückkehren.
Liebe Veronika Oppacher, liebe Präsidentin Barbara Thaler, ich danke euch für dieses vertrauensvolle Gespräch. Es ist ja immer mutig, beim ersten Podcast einer neuen Reihe dabei zu sein. Danke, dass du, Veronika, das für uns gemacht hast. Und ich freue mich auf die nächste Episode, wenn es wieder heißt Wertschätzung für Wertschöpfung. Liebe Hörerinnen, lieber Hörer, danke für eure Aufmerksamkeit.
Das war Wertschätzung für Wertschöpfung, ein Podcast der Wirtschaftskammer Tirol.